The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 15. April. Sie hat sich hierzulande rar gemacht, die Zuversicht. Nur 13% der Deutschen blicken zuversichtlich in die Zukunft, wie kürzlich eine Umfrage von Infratest DIMAP ergeben hat. Auch das noch werden Pessimisten nun sagen, 13, eine Unglückszahl. Ob es nun ein Glück oder Unglück ist, dass Deutschland eine Koalition aus Union und SPD bekommen wird, auch darüber geben die Meinungsumfragen Auskunft. Eine knappe Mehrheit glaubt nicht, dass Schwarz-Rot einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme in diesem Land leisten wird.
Ich gehe aber auch mit Zuversicht und mit Mut an diese Aufgabe, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Land, dass unser Land so viel Stärken und so viel Substanz und so viel Bereitschaft auch zur Kraftanstrengung hat. Ich würde es nicht machen, wenn ich diesen Optimismus nicht hätte, dass aus unserem Land mehr zu machen ist, als wir im Augenblick zeigen. Und mit diesem Optimismus gehe ich an die Arbeit.
Das sagte Friedrich Merz jetzt in der Sendung von Karin Mioska über seine Aufgabe als künftiger Bundeskanzler. Die Bereitschaft zur Kraftanstrengung. Aber ist sie zu finden im schwarz-roten Koalitionsvertrag, der ja so etwas wie die Visitenkarte der künftigen Regierung ist? Zumal Kraftanstrengung ja keine einseitige Angelegenheit ist, sondern bedeutet, auch den Bürgern etwas abzuverlangen. Der letzte Kanzler, der das gewagt hat, war Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen, Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner. Wir werden eine gewaltige gemeinsame Anstrengung unternehmen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Aber ich bin sicher, wir werden es erreichen.
So Gerhard Schröder im März 2003 in seiner Regierungserklärung. Für ihn waren Zumutung und Zuversicht keine Rivalinnen, sondern Schwestern im Geiste. Womit wir zurück ins Hier und Heute gehen und der Frage, wie viel von diesem Geiste der schwarz-rote Koalitionsvertrag atmet. Nun, Pessimisten werden vor allem das Weiter-so herauslesen, das Bedienen der parteieigenen Klientel. Eben Dinge wie die Festschreibung des Rentenniveaus bis 2031, die Mütterrente, Agrardiesel, Pendlerpauschale. Optimisten hingegen erkennen Reformwillen. So heißt es beispielsweise im Koalitionsvertrag, eine Überprüfung aller staatlich übernommenen Aufgaben hinsichtlich ihrer Notwendigkeit erachten wir für zwingend. Oder alle Subventionen werden wir einer eingehenden Prüfung unterziehen. Oder auch, wir setzen eine Kommission zur Sozialstaatsreform ein, die innerhalb des vierten Quartals 2025 ein Ergebnis präsentiert. Die Kommission soll auf diesem Wege die Wirksamkeit sozialstaatlicher Leistungen überprüfen. Nun mögen die Pessimisten einwenden, dass das alles ja nur Prüfaufträge sind, ohne dass konkrete politische Maßnahmen benannt werden. Ja, das stimmt. Aber halt, flüstert die Zuversicht. Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen. Es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Die Zumutung nickt. Du hast recht, antwortet sie und reicht der Zuversicht die Hand. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Bärbel Baas war Präsidentin des Deutschen Bundestags und ist eine der bekanntesten SPD-Politikerinnen. Mit ihr habe ich über die Herausforderungen einer schwarz-roten Koalition gesprochen und den Umgang mit der AfD.
Damit eben insbesondere die Rechten nicht stärker werden, sondern dass wir diese Koalition in der Mitte gestalten und auch voranbringen. Und die SPD muss sich in der Tat fragen, ob sie bei vielen Themen noch auf der Höhe der Zeit ist.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuen Zahlen von Goldman Sachs. Außerdem feiert das Lieblingsrestaurant des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder Jubiläum und wir stellen ein Dorf vor, das von einer ganz besonderen mobilen Einsatztruppe gehegt und gepflegt wird. Der Aufstand hat bereits begonnen. Die Nachwuchsorganisation der SPD hat sich gegen den vorgeschlagenen Koalitionsvertrag mit der Union ausgesprochen.
In zentralen politischen Feldern, Asyl, Migration, Arbeit und Soziales, geht der Vertrag den falschen Weg. An anderen Stellen, Steuern und Finanzen, ist dazu ambitionslos. Dieser Finanzierungsvorbehalt ist eine tickende Zeitbombe. Deswegen müssen wir sagen, unser Votum lautet Ablehnung. Für die Zustimmung der Jusos bräuchte es deutliche Nachbesserungen.
Die Jusos zeigen sich enttäuscht über den Inhalt des Vertrags. Bundesvorsitzender Philipp Thürmer erklärt seine Ablehnung.
Wir müssen leider sagen, für uns reicht es nicht.
Was nun? Wie reagiert die SPD-Spitze auf den Druck der Jusos? Darüber habe ich mit der ehemaligen Präsidentin des Deutschen Bundestags und SPD-Abgeordneten Bärbel Baas gesprochen. Bärbel Baas' politische Laufbahn begann in Duisburg, wo sie sich früh in der SPD engagierte. Vor ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin war sie unter anderem parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion und setzte sich für soziale Gerechtigkeit sowie die Belange der Arbeiterklasse ein. Themen, die tief in ihrer eigenen Lebensgeschichte verwurzelt sind. Heute zählt sie zu den prägendsten Stimmen der Partei. Mit Bärbel Baas spreche ich über ihre Erwartungen an die künftige Koalition und die Stimmung in ihrer Partei. Guten Morgen, Frau Baas.
Guten Morgen.
Frau Baas, in der SPD haben ja jetzt die Mitglieder das Wort. Sie stimmen über den Koalitionsvertrag ab. Und Ihre Jugendorganisation, die Jusos, haben bereits ihre Ablehnung erklärt. Sie finden, dass in wichtigen Themenfeldern wie etwa Asyl, Arbeit und Soziales der falsche Weg eingeschlagen werde. Können Sie diese Kritik verstehen?
Also natürlich kann ich Kritik immer verstehen, weil es ist ein Koalitionsvertrag, den wir mit der CDU und der CSU zusammen vereinbart haben. Und natürlich kann es nicht 100% SPD sein. Wobei das Kapitel Arbeit von Hubertus Heil, wie ich finde, hervorragend verhandelt worden ist. Und insofern kann ich da an der Stelle die Kritik nicht verstehen.
Das heißt, Sie finden die Reform des Bürgergelds bzw. die Abschaffung des Bürgergelds richtig?
Ja, wir haben uns darauf vereinigt und vor allen Dingen gab es ja im Vorfeld auch Diskussionen und Hubertus Heil hatte ja auch vorab schon gesagt, dass wir durchaus über Reformen auch beim Bürgergeld nachdenken und insofern haben wir das jetzt vereinbart und ich halte es auch für richtig, weil es nach wie vor eine Grundsicherung gibt und die Absicherung ist nach wie vor für viele Menschen da und das muss auch so sein, dafür stehen wir auch und das haben wir so verhandelt und deshalb finde ich es richtig.
Die Kritik der Jusos und auch der linke Parteiflügel fremdelt mit dem Koalitionsvertrag. Sie haben gesagt, so sind nun mal Kompromisse. Aber wenn man sich mal anguckt, was der Wähler der SPD mit auf den Weg gegeben hat, so hat er doch ein sehr klares Signal gesendet. Ihre Partei hat bei der Bundestagswahl insgesamt 2,5 Millionen Stimmen an CDU und AfD verloren. An die Linke waren es hingegen nur 560.000. Das heißt, ein linkerer Kurs ist vom Wähler gar nicht gewünscht bei der SPD. Und wenn man sich die jetzigen Debatten anschaut, ist dieses Signal vom Wähler in Ihrer Partei angekommen?
Ich denke schon, dass es in großen Teilen der SPD angekommen ist. Zum einen muss uns dieses Ergebnis, das Wahlergebnis auf jeden Fall zu denken geben. Bei 16% zu landen ist für eine Sozialdemokratie, die eine Volkspartei ist, die eigentlich verankert ist in vielen Bereichen, dass sie sich Gedanken machen muss. Und ich kann nur sagen, ich bin ja viel unterwegs jetzt auch nach dem Koalitionsvertrag. Ich werde von vielen Bürgerinnen und Bürgern angesprochen, aber auch von Genossinnen und Genossen. Und die wünschen uns Erfolg mit dieser Koalition und zwar aus gutem Grund, damit eben insbesondere die Rechten nicht stärker werden, sondern dass wir diese Koalition in der Mitte gestalten und auch voranbringen. Und die SPD muss sich in der Tat fragen, ob sie bei vielen Themen noch auf der Höhe der Zeit ist.
Welche Themen zum Beispiel?
Zum Beispiel bei dem Thema Migration. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und es ist uns wichtig, dass viele Menschen, so bin ich groß geworden, die hier einfach angekommen sind und ihre Arbeit machen und sich einbringen und die haben den gleichen Wunsch, dass wir bei den Menschen, die vielleicht nicht hier bleiben dürfen, weil der Asylantrag eben auch abgelehnt wird, dass sie auch wieder gehen müssen. Das ist einfach für Kommunen eine Herausforderung. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir hier zu einer Steuerung und einer Ordnung der Migration kommen. Das wünschen sich auch viele Bürgerinnen und Bürger. Nichtsdestotrotz sagen sie auch, wir wollen aber keinen rechten Kurs, sondern wir stehen zu den Menschen, die hier leben, die mit uns hier gemeinsam da sind, die Vielfalt wollen wir uns nicht nehmen lassen von rechten Kräften. Und deshalb ist es ein Spagat, beides hinzukriegen.
Meinen Sie rechte oder rechtsextreme Kräfte?
Ich meine rechtsextreme.
Wenn wir beim Thema rechtsextrem sind, dann möchte ich mit Ihnen kurz über die AfD auch sprechen. Die AfD gilt ja als in Teilen gesichert rechtsextrem, so sagt es der Verfassungsschutz. Jens Spahn hat jetzt aber einen anderen Kurs gefordert im Umgang mit der AfD. Er hat gesagt, bei Verfahren und Abläufen im Bundestag solle man mit der AfD umgehen, wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Kritiker halten ihm vor, dass die AfD eben nicht eine Partei ist, wie alle anderen auch. Wie sehen Sie es, Frau Baas, wie mit der AfD umgehen?
Ich teile die Auffassung von Jens Spahn nicht, denn eine Partei, die Rechtsextreme in ihren Reihen, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, toleriert beziehungsweise sogar akzeptiert oder sogar, wie Frau Weidel sagt, vorschlägt, dass sie sich einen Herrn Höcker auch als Minister vorstellen kann oder als Ministerpräsidenten, das finde ich, ist etwas, das für Sozialdemokraten nicht geht. Das sind Rechtsextreme und insofern kann ich auch im Deutschen Bundestag keine Hand dafür heben, dass Rechtsextreme in Funktion eines Parlaments kommen, sei es als Ausschussvorsitzende oder auch als Vizepräsidenten. Und deshalb teile ich diese Auffassung nicht. Es ist keine normale demokratische Partei. Sie ist demokratisch gewählt. Das ist ein Unterschied. Aber sie wird diese Posten für ihre Zwecke missbrauchen. Da bin ich fest von überzeugt.
Das heißt, die SPD, ihre Fraktion, wird bei den Bundestagsausschüssen keine AfD-Abgeordneten in den Vorsitz wählen?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Durch diese Ausgrenzung der AfD läuft man natürlich auch Gefahr, dass man die Wähler der AfD ausgrenzt und die AfD wiederum sich in die Opferrolle begeben kann. Das ist ja ein schmaler Grat.
Da gebe ich Ihnen recht, das ist immer ein schmaler Grat, aber wir haben auch gesehen, dass eben AfD-Abgeordnete, sei es in Thüringen, aber auch im Deutschen Bundestag, diese Ämter missbrauchen. Man darf, glaube ich, nicht den Gedanken haben, sie arbeiten wie andere demokratische Parteien, sondern sie nutzen diese Funktion, um sie gegen die Demokratie zu wenden. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier eine gemeinsame Sache gibt. Es hat nichts damit zu tun, dass wir Wähler ausgrenzen. Wählerinnen und Wähler, sind sicherlich ein großer Teil, die enttäuscht sind von den demokratischen Parteien, wie wir vielleicht bisher gearbeitet haben. Deshalb kommt es jetzt sehr darauf an, dass diese Koalition in der Tat sehr gut zusammenarbeitet, sich weniger öffentlich streitet, als die Ampel das gemacht hat. Das hat viele Wählerinnen und Wähler zu extremen Parteien getrieben. Und es ist unsere Aufgabe, sie auf anderem Weg wieder zurückzuholen.
Ist es Ihre Aufgabe aber nicht auch, die politischen Herausforderungen, die bisher vor allem die AfD immer adressiert hat, ich nenne das Thema Asyl und Migration, auch zu ihrem Thema zu machen? Und ich erinnere mich an den Januar dieses Jahres, wo es um das Zustrombegrenzungsgesetz ging, was die CDU in den Bundestag eingebracht hat und dafür auch bereit war, Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen. Die SPD hat damals gegen das Gesetz gestimmt. Jetzt sind aber im Koalitionsvertrag alle Punkte, die dieses Gesetz enthalten hat, also die Ausweitung der Befugnisse der Bundespolizei, die Aussetzung des Familiennachzugs und auch die Aufnahme des Wortes Begrenzung ins Asylgesetz, sind jetzt im Koalitionsvertrag drin. Heißt das, dass die SPD im Januar vor allem aus parteitaktischen Gründen abgestimmt hat?
Nein, sondern wenn man den Koalitionsvertrag richtig liest, war unser Ansatz immer zu sagen, wir machen nichts gegen unsere europäischen Partner. Deshalb auch die Formulierung in Abstimmung mit den europäischen Partnern.
Das ist ja nicht Teil des Zustrombegrenzungsgesetzes gewesen. Ich habe ja die drei Punkte genannt. Ausweitung der Befugnisse der Bundespolizei, das Wort Begrenzung wieder ins Asylgesetz reinzunehmen und den Familiennachzug auszusetzen. Um diese Punkte ging es ja. Warum hat sich die SPD damals im Bundestag denen verweigert, wenn sie jetzt im Koalitionsvertrag zustimmt?
Also nochmal, wir haben trotzdem gesagt, dass das ein Unterschied ist zu dem, was die CDU pur vorhatte mit der AfD zusammen. Sondern wir nehmen uns schon dieses wichtige Thema an und wir haben die Begrenzung, die ja für alle gelten sollte, also der Familiennachzug begrenzt im Koalitionsvertrag auf subsidiär Berechtigte. Und das ist ein Unterschied zu dem, was vorher angedacht war. Und natürlich haben wir vorher schon Grenzkontrollen ja auch als Ampel gemacht und auch an der Grenze zurückgewiesen. Da gab es ja gar keinen Unterschied. Und deshalb will ich sagen, dass trotzdem ein wichtiger Punkt war, es human zu tun, dass wir das mit europäischen Partnern tun. Und wenn Sie daran denken, war auch das Thema Drittstaaten drin. Das ist nicht mehr im Koalitionsvertrag. Also es ist so, wir haben einen Kompromiss gefunden, aber wir hätten damals zu dem Zeitpunkt nicht zustimmen können, weil die Forderung weit darüber hinausging.
Gehen Sie davon aus, dass die SPD-Basis dem Koalitionsvertrag zustimmen wird?
Ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt durch die Gespräche, die ich jetzt vor Ort hier bei mir hatte. Das mag gefärbt sein, das ist vielleicht auch nicht repräsentativ, aber ich habe viel Zuspruch, nicht nur bei den eigenen Mitgliedern hier bei mir vor Ort, aber auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, die schon erwarten, dass wir jetzt zusammenfinden. Denn die Alternative wäre entweder eine Neuwahl oder dass die CDU, CSU vielleicht doch zusammen mit der AfD regiert. Das kann keiner von der SPD wollen. Insofern kann ich nur dafür werben, dass wir diesen Koalitionsvertrag, in dem auch wichtige und gute Dinge stehen, eben auch mit Mehrheit beschließen.
Die CDU, CSU haben ja eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Aber das heißt, das Misstrauen in ihrer Partei ist immer noch da, dass Friedrich Merz es tun könnte?
Friedrich Merz hat es für sich als Person ausgeschlossen. Aber ich weiß nicht, was seine Partei tut. Ihm glaube ich das, dass er sagt, für ihn ist eine Zusammenarbeit, kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Das hat er fest zugesagt, aber ich bin etwas skeptisch, ob das für seine Gesamtpartei gilt.
Das sind klare Worte. Ich danke Ihnen sehr, Frau Baas, für dieses Gespräch.
Gerne.
In gut zwei Wochen kommt unsere Live-Podcast-Show Celebrating Democracy nach Frankfurt am Main. Alle Hosts, die Sie aus den Pioneer-Podcasts kennen, sind mit dabei. Gabor Steingart aus dem Pioneer-Briefing, Jörg Thaddäus aus dem Hauptstadt-Podcast und natürlich auch Chelsea Speaker. In ihrem Live-Format vom World-Briefing-Podcast wird sie in der Jahrhunderthalle am 28. April Sigmar Gabriel zur aktuellen Weltlage befragen. Und Aleph Doğan von unserem Podcast Der achte Tag wird Comedy-Star Enissa Amani begrüßen. Die Frau ist nicht nur sehr lustig, sondern auch meinungsstark. Sie ist Grimme-Preisträgerin für ihre TV-Sendung Die beste Instanz. Wir freuen uns, wenn auch Sie mit dabei sind. Der Kölner Tourauftakt, der war ausverkauft. Tickets für Frankfurt, für Hamburg und Stuttgart und alle weiteren Städte gibt es ganz bequem über den Link in den Shownotes. Präsentiert wird die Celebrating Democracy Tour von der Prost Stiftung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keine besser als unsere Frau vor Ort, Börsenreporterin Anne Schwedt. Also, damit schalten wir nach New York und wünschen einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Goldman Sachs hat sich in die Bücher schauen lassen. Anne, wie geht es dem Unternehmen?
Ja, sehr gut, Dagmar. Goldman Sachs hat die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15%, der Umsatz um 6%. Besonders stark war das Geschäft im Bereich Aktienhandel, wo die Einnahmen um 27% stiegen. Die Sparte Global Banking und Market steigerte den Umsatz insgesamt um 10%. Schwächen gab es dagegen im Bereich festverzinsliche Wertpapiere. Da stieg der Umsatz nur um 2% und blieb damit unter den Erwartungen. Und die Investmentbankinggebühren sanken um 8%, was auch leicht unter den Prognosen lag. Und auch in der Vermögensverwaltung gingen die Einnahmen um 3% zurück. Von der Goldman Sachs Führung heißt es, dass es durch die Zölle und die Handelskonflikte verstärkte Unsicherheiten gibt, die zu Volatilität und Zurückhaltung bei Unternehmenskunden führen. Viele Firmen haben zum Beispiel jetzt schon geplante Deals und IPOs wegen der unklaren wirtschaftlichen Lage verschoben. Die Anleger waren aber trotzdem echt zufrieden mit den Zahlen. Die Goldman Sachs Aktie konnte um knapp 2% zulegen.
Und jetzt sag uns noch, liebe Anne, wie ist die Börse in diese Woche gestartet?
Da gab es leichten Optimismus. Die Märkte wurden vor allem von den Tech-Aktien getrieben, nachdem Trump ja vorübergehende Ausnahmen für Elektronikgeräte von den neuen Zöllen angekündigt hatte. Außerdem steht auch jetzt eine Ausnahme für Autohersteller im Raum, um denen auch mehr Zeit zu geben, ihre Lieferketten umzustellen. Der Handel war aber dennoch sehr volatil, weil einfach unklar ist, wie lange diese Ausnahmen gelten und wie es auch insgesamt weitergeht. Die großen Indizes schwanken zwischendurch von Plus zu Minus und schlossen dann doch im Plus. Der S&P 500 und der Dow Jones plus 0,8% und die Nasdaq plus 0,6%.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Markus Söder in Indien mit Magen-Darm-Infekt das Bett hüten muss, während sein liebstes Schnellrestaurant Jubiläum feiert. Denn heute vor 70 Jahren eröffnete Ray Kroc in Illinois sein erstes McDonald's-Schnellrestaurant. Söder ist ein bekennter McDonaldist. Er hat sogar eine eigene Big Mac-Esstechnik entwickelt.
Hi, ich bin heute wieder mal im McDonald's. Ich liebe McDonald's. Und ich habe heute einen Tipp für eine Empfehlung, wie man essen kann. Und zwar hier mein Big Mac. Man kann es auf zwei Weise essen. Ich will heute erklären, wie es ich esse.
Die Geschichte von McDonald's begann allerdings alles andere als big. 1940 eröffneten die Brüder Richard und Maurice McDonald in Kalifornien ein erstes Lokal, mit dem sie mäßig erfolgreich waren. Aber der Grundgedanke war schon damals Fast Food. Essen schnell herstellen, was die Kunden im Idealfall dann auch schnell konsumieren und schnell Platz für neue Kunden machen. Der Siegeszug der Burgerkette begann, als Ray Kroc, ein Milchshake-Mixer-Verkäufer aus Illinois, das bereits bestehende Konzept optimierte und 1955 als Franchise-Unternehmer bei den beiden einstieg. Zwei Tricks, die sich Kroc einfallen ließ, waren für den späteren Erfolg ausschlaggebend. Zum einen gründete er eine eigene Firma, die im großen Stil Grundstücke kaufte und darauf Filialen baute, die sie dann an neue Franchise-Unternehmer vermietete. Außerdem erkannte Kroc schon damals, welche Wirkung eine einheitliche und einprägsame Werbestrategie hat. So wurde Ronald McDonald, der Burger-Werbeclown, zu einem echten Weltburger. Zwischenzeitlich hatte er nach dem Weihnachtsmann den weltweit größten Bekanntheitsgrad. 1963 wurden die ersten Werbespots mit Ronald gedreht. Verkörpert hat ihn der Schauspieler Willard Scott.
He's Ronald McDonald, the hamburger happy clown. A McDonald's drive-in restaurant
is his favorite place in town.
Scott blieb allerdings nur 3 Jahre. Er wurde ausgetauscht, weil er zu dick geworden war. Durfte die Werbefigur nicht zu big sein, so galt für die Burger das Gegenteil. 1968 kam der Big Mac auf die Karte aller McDonald's-Restaurants in den USA. Und er ist nicht nur in der Fastfood-Szene zur Leitwährung geworden. 1986 entwickelte der Economist den Big Mac-Index, eine Messmethode, um die Unterschiede der Kaufkraft zwischen verschiedenen Ländern zu erfassen. Als weltweit vertriebenes und konsumiertes Produkt, das sich durch eine nahezu identische Zusammensetzung auszeichnet, taugt der Big Mac auch als ökonomische Rechengröße. Und da schließt sich der Kreis zu Markus Söder, denn er funktioniert als politische Maßeinheit. Definiert worden ist die von der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Es wird gesödert, mi, wie schrecklich alles wieder war.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Dass man bei dem Wort mobile Einsatztruppe sofort martialisch aussehende SEK-Beamte oder schwer bewaffnete GSG-9-Bundespolizisten vor Augen hat. Dass es auch anders geht, zeigt die mobile Einsatztruppe des niedersächsischen Dörfchens Büren, idyllisch gelegen im Naturpark Münden. Dort hat man keine Schnellfeuergewehre, schusssichere Westen oder gepanzerte Fahrzeuge, sondern Hammer, Schaufel und den guten alten Trecker. Einmal pro Woche fahren nämlich 7 Rentner mit ihren Treckern durchs Dorf und reparieren alles, was anfällt. Zum Beispiel auch den Barfußpfad im Dorfkindergarten.
Du bist ja, der Schorsel.
Ist das denn das, was wir heute machen?
Den Barfußpfad neu machen.
Genau.
Die rüstigen Rentner schrauben, putzen, schmirgeln, graben und sägen sich durch Büren. Eine kleine Bilanz ihrer 11-jährigen Arbeit. Die Mauer am Sportplatz wurde ersetzt. Die Holzstege auf dem Kulturpfad wurden saniert, die Kirche von Hausschwamm befreit und das Ehrenmal der gefallenen Weltkriegssoldaten des Dorfs wird regelmäßig gepflegt.
Das ist ja so ein Teil von unserem Leben geworden, dieser mobile Einsatztruppe. Und ja,
es ist bei uns so auf dem Dorf. Und man freut sich, wenn man was machen kann und wenn man durchs Dorf fährt und die Leute winken oder sagen, danke, dass er mal die Hecke da geschnitten hat.
Das sagt hier Klaus gegenüber dem ZDF. Die Jungs agieren also streng nach dem Motto von John F. Kennedy: Frag nicht, was Büren für dich tun kann, sondern was du für Büren tun kannst. Und wenn es zugleich noch jung hält, dann haben doch alle was davon. Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Summer like winter, summer like the beach.
stay young.